Ab und zu geht dieser Podcast ja auf Reisen. Dann gehen wir dahin, wo wir viele Hörer und Hörerinnen live treffen. Und dieses Mal war es wieder soweit. Wir waren in Berlin auf der Amazon Connect, dem Event, das Amazon für ja, die größten Seller, die auch Teil der Strategic Account Services sind, organisiert. Mit einem wirklich hervorragenden Programm auf vielen Bühnen. Und auf einer dieser Bühnen durften wir auch einen Live-Podcast machen. Und der war für mich insofern besonders, dass ich schon seit vielen Jahren großer Fan und Nutzer der Marke Nuki bin. Intelligente, smarte Türschlösser und wirklich eine tolle Unternehmergeschichte direkt aus Österreich. Der Matthias Doleschi war mit mir auf der Bühne, hat sehr offen erzählt, wie sie die Firma aufgebaut haben, wo die Reise noch hingehen kann, was die Chancen, aber im Fall von Türschlössern auch so ein bisschen die Hemmnisse und Hindernisse bei Internationalisierung sind. Da steckt wirklich ganz viel drin. Deswegen geht's jetzt direkt rein in den Live-Podcast von der Amazon Connect mit Nuki und Matthias Doleschi.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir hatten rund um Ende 2016 hatten wir intern einen Strategie-Workshop, wo wir uns die Frage gestellt haben, welche Wichtigkeit hat Amazon für uns und wollen wir diesen Schritt wagen? Also passt der zu unserer DNA? Wir haben es dann damals klar beantwortet und man muss sagen, es war von Anfang an für uns auch ein Wachstumstreiber, muss man sagen, weil wir wissen ja alle, Amazon ist natürlich einerseits ein Vertriebskanal, zeitgleich ist es aber auch eine Plattform, um Sichtbarkeit zu generieren. Und das war für uns sicher äußerst wichtig.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft. Heute mal wieder als Live-Podcast hier in Berlin auf der Amazon Connect Conference mit ganz vielen sehr erfolgreichen Sellern, die hier einen Tag miteinander verbringen. Und wir dürfen heute hier in dieser Runde mal wieder einen Podcast aufnehmen. Und auf den habe ich mich wirklich, das sagt sich immer so leicht, da habe ich mich so drauf gefreut. Auf den habe ich es wirklich, weil es um ein Produkt geht, von dem ich seit wahrscheinlich bald 10 Jahren totaler Fan bin, dass ich über eine Kickstarter-Kampagne kennengelernt habe und das Produkt, um das es geht, ist Nuki. Da wird es vielleicht bei dem einen oder anderen schon klingeln. Ah ja, habe ich schon mal gehört, was sich dahinter verbirgt und wie es zu diesem Produkt gekommen ist, wie es so groß werden konnte, wie es heute ist. Das erzählt uns heute Matthias Doleschi, extra aus Graz hier nach Berlin gekommen. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Matthias, ich habe, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe und wie gesagt, ich nutze eure Produkte schon sehr lange, hat das erste Mal bei mir Klick gemacht, was dieser Name bedeutet. Ich habe vorher einfach nie drüber nachgedacht. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, wie konnte ich das eigentlich nicht sehen? Also Nuki, wäre jetzt meine Interpretation, steht eigentlich für New Key, weil ihr eben eine andere Art, sag ich mal, von Schlüssel- und Türschlossprodukt geschaffen habt.
Genau, die Grundidee dahinter ist ja eigentlich, dass wir den physischen Schlüssel ersetzen wollen. Also wir wollen einen schlüssellosen Zugang zum Zuhause ermöglichen. Der ursprüngliche Name, also kurz nach der Gründung 2014, war Nuki, also Nuki, wurde dann abgeändert zu Nuki. Da hat es nämlich rechtliche Themen gegeben mit einem recht bekannten Smartphone-Hersteller aus dem skandinavischen Raum.
Ja, okay. Nennen wir es mal so. Bei Nuki, vielleicht fällt es einem ein.
Daher kommt es, ja.
Okay, also, du hast es eben schon ganz kurz beschrieben. Ich sag mal, wie ich es wahrnehme und warum ich so großer Nuki-Fan bin. Es ist ein kleines Gerät, ein bisschen größer als ja, vielleicht so anderthalb Zigarettenschachteln, das ich von der Innenseite meiner Haustür an der Tür befestige, mit einem Schlüssel drin. Und die Magie ist eigentlich, ich komme nach Hause, das Gerät erkennt über mein Handy, dass ich mich der Tür nähere oder auch darüber, dass ich von außen eine Zahlenkombination eingebe oder meinen Fingerabdruck vielleicht irgendwie draufhalte, erkennt mich und dann muss ich gar nicht mehr den Schlüssel rausholen, sondern Sesam, öffne dich, die Tür geht von alleine auf. Habe ich das so ganz gut beschrieben?
Ja, genau, das hast du sehr gut beschrieben. Man merkt, du bist ein Nutzer. Also das Smart Lock im Grunde wird auf der Innenseite der Tür installiert. Was es macht, ist eigentlich, es verwandelt einen herkömmlichen Zylinder in ein intelligentes. Das heißt, die Steuerung erfolgt dann über die Nuki-App oder auch über die Zubehörprodukte wie ein Keypad oder auch Fob und so weiter. Also das Prinzip grundsätzlich ist sehr einfach. Das war auch eine bewusste Entscheidung von uns, es einfach so einfach wie möglich zu halten. Unsere drei Grundprinzipien bei der Gründung waren Smart, Simple, Secure. Genau, was wichtig ist, ist, glaube ich, die Installation kann von jedem erfolgen. Man braucht jetzt keinen Handwerker, man muss nichts bohren, man muss keine Adaptierungen an der Tür durchführen. Das heißt, wirklich so einfach wie möglich halten.
Heute im Jahr 2025 wird wahrscheinlich die eine oder der andere das Produkt kennen. Aber als es losging, vor jetzt bald 10 Jahren, war das ja all new. Also ihr habt ja eine neue Kategorie geschaffen. Ich würde zumindest kein Vorbild kennen, an dem ihr euch jetzt orientiert habt. Für so ein Produkt, das ein Hardware-Produkt ist, wo Technologie drin steckt, das eben viel auch Entwicklungskosten und Produktionskosten bedeutet, das überhaupt keiner kennt, wo ja auch die Idee vielleicht gut ist, aber keiner eine Ahnung hat, verkauft sich das wirklich? Lohnt es sich jetzt, diesen ganzen Entwicklungs- und Produktionsaufwand bereitzustellen? Wie war so wirklich die Gründungsgeschichte und wie habt ihr so diese ersten Hürden der Unsicherheit für euch bewältigt?
Ja, ich habe kurz erwähnt, also die Firma ist damals Ende 2014 gegründet worden, ist eben ein österreichisches Unternehmen. Wir haben dann eben mit einer Kickstarter-Kampagne im deutschsprachigen Raum begonnen. Die war äußerst erfolgreich und hat eigentlich damals auch einen Grundstein gelegt für den jetzigen Erfolg. Warum? Weil wir haben eigentlich damals schon geschafft, eine Early-Bird-Community aufzubauen, die vor allem, wo viele Kunden uns nach wie vor begleiten. Du bist auch ein sehr gutes Beispiel. Und haben dann eigentlich November 2016 unseren offiziellen Marktstart gefeiert in Österreich und Deutschland. Uns war aber von Anfang an klar, weil es natürlich auch ein Software- und Hardware-Produkt ist, wir müssen auf Skalierung setzen, also auf geografische Markterweiterung und haben dann allein in 2017 6 neue Märkte erschlossen und haben uns dann eigentlich schön weiterentwickelt. Wir haben eigentlich dann über die Jahre jedes Jahr ein neues Produkt rausgebracht, also eine neue Produktinnovation und haben eigentlich von Anfang an zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im Smart-Home-Bereich uns etabliert und sind mittlerweile eben EU-Marktführer im Bereich smarte und nachrüstbare Zutrittslösungen. Ja.
Wenn man jetzt mit so einer Idee loslegt, eine Kickstarter-Kampagne ist ja immer super, weil die bringt so ein bisschen Aufmerksamkeit. Von einem skandinavischen Handyhersteller verklagt zu werden, ist wahrscheinlich ärgerlich, ist aber auch immer ein guter PR-Hebel, über das man Aufmerksamkeit bekommt. Aber irgendwann ebbt das ja auch ab. Und dann habt ihr jetzt ein Produkt geschaffen, ein Smart-Home-Produkt in einer neuen Kategorie zu einer Zeit, als Smart-Home ja ehrlicherweise auch noch nicht so weit verbreitet und entwickelt war, wie es heute ist. Wie bringt man so ein Produkt, das ja jetzt auch mit ein paar hundert Euro nicht ganz günstig ist, wie habt ihr es geschafft, dafür Awareness aufzubauen und überhaupt Menschen da draußen zu erzählen, hey, es gibt hier eine total neue Lösung des Hauszugangs?
Ja, wir waren sicher zum damaligen Zeitpunkt starke Pioniere. Man muss bedenken, die Kategorie, in der wir aktiv sind, also Smart Locks, die hat einfach nicht existiert. Mittlerweile sieht es anders aus. Da gibt es halt mehr Mitbewerb, weil natürlich die Gesamtkategorie gewachsen ist. Aber damals eben waren wir eigentlich verantwortlich, um die Kategorie zu erschaffen. Was man auch gemerkt hat, in vielen Märkten, gerade in Südosteuropa, waren wir eigentlich die First Movers. Das heißt, zeitgleich, wir waren einerseits ein Startup mit, würde ich mal sagen, limitiertem Budget. Also wir haben das sehr gut überlegen müssen, in welche Bereiche investieren wir, um eben Word of Mouth aufzubauen, um Awareness zu schaffen.
Wie viel Geld habt ihr eingesammelt bei der Kickstarter-Kampagne damals? Sehr wahrscheinlich öffentlich.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich müsste selber nachschauen.
Aber eher Hunderttausende oder okay. Schon genau. Eine Million?
Na, Hunderttausende.
Okay. Wo steht Nuki denn heute? Was sind so Kennzahlen, die ihr auch kommuniziert? Umsatz, Anzahl der verkauften Schlösser, Türöffnungen pro Monat oder was auch immer für KPIs man sich ausdenken kann?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben, wir sind eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, EU-Marktführer in dem Bereich smarte, retrofitte Zutrittslösungen. Wir stehen aktuell bei mehr als 1 Million aktiven Nutzern. Wir haben pro Jahr 1 Milliarde an Türöffnungen. Also da sieht man schon die Größenordnung. Wir haben wichtige Integrationen. Also unser Ökosystem ist sehr breit aufgestellt. Wir haben Integrationen natürlich einerseits mit Amazon. Amazon für uns ist natürlich Einerseits ein Vertriebspartner, aber auch ein Technologiepartner wegen Amazon Alexa. Wir sind aber auch in einer Kooperation mit Airbnb, Google, Apple und so weiter und so fort. Ja.
Jetzt versuche ich mal mich am ganz einfachen Dreisatz. 1 Million aktive Nutzer, vielleicht wird jedes Schloss im Schnitt von 2 Personen genutzt. Dann kommt man auf 500.000 Schlösser, die aktiv sind. Ein paar sind vielleicht mal aussortiert worden oder ersetzt worden. Vergessen wir mal, aber wenn man dann 500.000 mal 200 Euro nimmt, die dieses Schloss kostet, dann kommen wir ja schon so in 9-stelligen Umsatz, den ihr so kumuliert über die letzten 10 Jahre gemacht habt. Ist das
genau, Kennzahlen kann ich jetzt leider nicht preisgeben.
Aber mein Dreisatz ist schon nicht so falsch. Als Mathelehrer würdest du schon sagen, der Rechenweg ist richtig. Also lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall wirklich serious, relevantes Business. Was waren für euch so die wichtigsten Wachstumsschritte? Ihr habt sehr früh angefangen zu internationalisieren, war dann nach den ersten Hunderten oder vielleicht Tausenden Produkten, die so aus so einer Kickstarter-Kampagne entstanden sind, tatsächlich für euch Amazon von Anfang an der Sales-Kanal, auf den ihr euch fokussiert habt, um schnell zu wachsen?
Wir hatten rund um Ende 2016 hatten wir intern einen Strategie-Workshop, wo wir uns die Frage gestellt haben, welche Wichtigkeit hat Amazon für uns und wollen wir diesen Schritt wagen? Also passt der zu unserer DNA? Wir haben es dann damals klar beantwortet und man muss sagen, wir sind damals Anfang 2017 mit Amazon Seller FBM gestartet, haben das versucht aufzubauen. Das war sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Wir sind dann im Jahr drauf, haben wir die Einladung bekommen, von Amazon Vendor zu wechseln, sind dann eben in dieses Retail-Modell gewechselt, waren dort bis Ende letzten Jahres und haben eben mit heuer sozusagen wieder zurückgewechselt auf Amazon Seller FBE. Zu deiner Frage zurück, es war von Anfang an für uns auch ein Wachstumstreiber, muss man sagen, weil wir wissen ja alle, Amazon ist natürlich einerseits ein Vertriebskanal, zeitgleich ist es aber auch eine Plattform, um Sichtbarkeit zu generieren. Und das war für uns sicher äußerst wichtig, wenn man das retrospektiv betrachtet.
Auf den Wechsel 3P zu 1P und zurück kommen wir gleich noch. Das würde ich gerne noch ein bisschen genauer verstehen. Erzähl doch vorher aber nochmal, wie heute sich so Umsatz verteilt auf unterschiedliche Verkaufskanäle. Also Amazon, sehr wichtig, gucken wir uns gleich noch an. Was gibt es daneben noch?
Also grundsätzlich, wenn man sich unsere Vertriebskanäle ansieht, gibt es 5 unterschiedliche Vertriebskanäle. Was man wissen muss, wir sind ein D2C-Brand. Das heißt, der Fokus liegt auf Direct-to-Consumer. Wir haben eine Stärke im eigenen Webshop, unser D2C-Shop. Dann kommt Amazon, der auch eine wesentliche Rolle spielt, gefolgt vom gesamten Retail-Business, wo auch der stationäre Handel drin ist, bekannte Handelspartner. Und dann gibt es noch B2B und den Professional Channel, den wir bedienen.
Weil ihr mittlerweile auch Lösungen für Firmen oder für Hausverwaltung und mehr Familienhäuser anbietet?
Auch das. Und natürlich gibt es gerade im Professional Channel, muss man bedenken, es gibt Smart Home Experten, die unser Produkt nehmen und dann sozusagen weiterverkaufen an ihre Kunden. Das geht dann mehr ins Projektgeschäft rein.
Okay. Bei eurer Entscheidung, aus 3P mit FBM irgendwann ins 1P, ins Vendor-Modell zu wechseln. Obwohl du gesagt hast, der Start in 3P war super erfolgreich. Warum dann damals der Wechsel? Was habt ihr euch damals davon versprochen?
Du meinst jetzt vom 3P zu 1P?
Genau.
Wir haben uns weitere Skalierung erhofft. Also man muss das, ich habe das selber nochmal nachgelesen. Wir haben damals eben bei 3P die Einladung bekommen zum Amazon Launchpad hat es geheißen, das war dezidiert für Smart Home Brands, haben uns da auch sehr gut entwickelt, gerade aber im deutschsprachigen Raum und haben uns dann eigentlich, warum wir diesen Schritt gewagt haben, eigentlich mehr Support und mehr Unterstützung von Amazon erwartet. Man muss auch sagen, so jetzt, wenn man sie zurückblickt, es hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben nur dann eben mit Ende letzten Jahres den Punkt erreicht, wo wir uns einfach wieder für einen Wechsel in unserer Strategie und Herangehensweise entschieden haben.
Wenn du sagst, wir haben uns einen Strategiewechsel entschieden, was erhofft ihr euch davon? Ist es, ihr wollt mehr Hands on the Ground haben, ihr wollt mehr Faktoren selber beeinflussen können, weil ihr mittlerweile auch Kapazitäten und Ressourcen aufgebaut habt, die euch vielleicht vorher gefehlt haben?
Ist gar nicht so, dass es vielleicht gefehlt hat. Es ist immer, wo sieht man das weitere Wachstumspotenzial? Und wie gesagt, wir erhoffen uns vor allem Effizienzgewinne. wie wir als D2C-Marke agieren. Also bei uns passiert sehr viel in-house. Das ist sicher eins. Wir erhoffen uns mehr Flexibilität. Ein wichtiges Thema bei uns war auch immer Preishoheit, Preisstabilität. Und da waren einfach Faktoren, die wir uns dann ja Mitte, Ende letzten Jahres eigentlich im Detail angeschaut haben und dementsprechend dann eigentlich davon abgeleitet haben, dass wir eine leichte Kurskorrektur vornehmen möchten.
Hat das auch was damit zu tun, dass zumindest nach meiner Wahrnehmung ihr diese Kategorie mittlerweile jetzt nicht mehr ganz exklusiv besetzt? Also ich nehme das schon so wahr, dass es mittlerweile schon auch andere Anbieter gibt, teilweise Marken, die komplett neu auf den Markt kommen aus Asien, teilweise aber auch so die bestehenden Marken, die man so aus dem Bereich Schließsysteme, Schlüssel und so weiter kennt, dass die alle irgendwie erkannt haben, okay, da gibt's ein Business und dass der Wettbewerb auch intensiver wird?
Das ist sicher der Fall. Also gerade aus dem asiatischen Raum gibt's mehr und mehr Mitbewerb. Man muss es immer, von einer Seite ist es natürlich eine gewisse Gefahr für uns und für unsere Marktposition. Das heißt, es gibt einfach mehr Mitbewerb. Zeitlich ist es natürlich auch eine Chance. Je mehr Player in dem Feld aktiv sind, desto mehr Awareness gibt's. Also man muss das immer von zwei Seiten betrachten. War aber jetzt nicht der hauptausschlägende Grund, warum wir von dem einen Modell auf das andere gewechselt haben.
Okay. Du hast schon gesagt, ihr habt relativ früh angefangen zu internationalisieren. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie funktionieren eigentlich Türen und Schlosssysteme in anderen Ländern, dann haben die, glaube ich, nicht alle jetzt den typischen Schließzylinder, die gleichen Schlüsselarten, wie wir sie bei uns in Deutschland typischerweise haben. Ja. Ist das richtig und inwiefern ist das auch ein Problem für euch, weil ihr eben nicht das gleiche Produkt einfach über Pan-EU europaweit verbreiten könnt?
Das hast du sehr gut recherchiert. Ich habe das auch im Zuge meiner Tätigkeit bei Nuki gelernt. Man muss bedenken, dass die Zylinderstandards, die in Europa verwendet werden, dass dieses Segment sehr fragmentiert ist. Das heißt, ein Schweizer verwendet grundsätzlich einen anderen Zylinder, als wir es in Österreich oder Deutschland verwenden. Wiederum gibt es in UK wiederum aus der Historie einen anderen Zylindertypen. Das heißt, es hat eigentlich für diese Markterschließungen immer Produktadaptierungen benötigt. Es war natürlich einerseits, hat uns gewissermaßen gebremst in der Skalierung und in der weiteren Expansion. Zeitlich war es aber auch ein Schutzmechanismus, dass eigentlich es nicht so einfach war für andere Mitbewerber in Europa einzutreten. Weil einfach die Komplexität, also der europäische Markt, höher ist im Vergleich zu USA.
Okay. Aber Pan-EU scheint dementsprechend nicht so ganz einfach zu sein. Wie ist denn euer Marktplatz-Setup heute?
Marktplatz-Setup heutzutage ist, wir verwenden eben Fulfillment bei Amazon. Wir verwenden auch Pan-EU für das gesamte Produktportfolio. Aus dem Zweck, dass wir natürlich wollen, dass das Produkt möglichst nah am Kunden ist. Also hohe Convenience.
Okay. Und wenn man sich mal anguckt, welche der Amazon-Services, also vor allem FBA hast du schon gesagt, aber wenn man sich jetzt mal die Advertising-Seite anguckt, was bespielt ihr da? Weil ich glaube, klar, du hast gesagt, ihr habt eine starke Fanbase oder Community, aber ihr wollt ja auch außerhalb dieser Community und auch über Word of Mouth hinaus weiter wachsen. Also wie viel von eurem Marketing-Budget oder Advertising-Budget gebt ihr tief unten im Lower Funnel aus und wie viel ist dann doch eher nochmal Upper Funnel, Awareness, Produkt erklären, überhaupt erstmal darauf aufmerksam machen, dass es so etwas wie Nuki gibt?
Es ist immer ein Mix. Man muss natürlich bedenken, dass Amazon für uns halt ein Vertriebskanal ist. Das heißt, wir investieren natürlich auch rundherum. Aktuell beispielsweise im deutschsprachigen Raum haben wir eine große Branding-Kampagne laufen. Das zielt ab auf Awareness. Zahlt natürlich dann auch in weiterer Folge ein auf den Amazon-Kanal. Auf Amazon selber würde ich sagen, dass wir das klassische Marketing machen, Sponsored Products und so weiter. Schwierigkeit natürlich ist, wenn man das jetzt Nuki oder das Smartlog ist im Vergleich zu anderen Produkten verhältnismäßig komplexer zu erklären. Jetzt wissen wir natürlich, dass die Möglichkeiten, ein Produkt auf Amazon zu präsentieren, ist auch nicht so leicht, weil du hast natürlich deine Produktbilder, du hast den Produkttitel und dann die Bullet Points. Aber da versuchen wir natürlich laufend über Optimierungen das Produkt bestmöglich zu erklären.
Und abseits von Amazon, welche, sagen wir, digitalen Marketingkanäle sind für euch relevant? Also nutzt ihr zum Beispiel Paid Social, weil man da einfach nochmal eine Möglichkeit hat, Produkte ganz anders zu zeigen, auch wirklich im Einsatz zu zeigen?
Quer durch. Es kommt dann natürlich dann auch immer auf den Reifegrad des Marktes an. Also auch da muss man unterscheiden. Wir haben jetzt sicher eine höhere Marktdurchdringung im deutschsprachigen Raum im Vergleich zu Spanien, Italien, wenn ich das nennen darf. Von dem her muss man das immer die Strategie adaptieren.
Wie unterschiedlich sind denn Märkte eigentlich? Also es gibt ja Länder, da ist es einfach kulturell total anerkannt. Haustüren sind immer offen. Würde ich sagen, zählt Deutschland jetzt, glaube ich, eher nicht zu. Dann gibt es Länder, die sind extrem stark, oder Regionen, die sind sehr stark von Ferienvermietung geprägt, wo Nuki, glaube ich, ein super hilfreiches Tool ist. Also wie unterschiedlich affin sind denn einzelne Märkte zu eurem Produkt?
Diese regionalen Unterschiede gibt es natürlich. Was man bedenken muss, ist, dass wir seit heuer, also wir haben kürzlich in den nordischen Staaten auch gelauncht. Das heißt, Nuki ist jetzt wirklich in ganz Europa erhältlich, was für uns natürlich auch ein weiterer großer Meilenstein war. Es gibt natürlich die, aus Kundensicht, diese Unterschiede. Es gibt dann natürlich, was man auch bedenken muss, Kaufkraft muss man beachten, Preissensitivität muss man beachten. Und da gibt es natürlich diese lokalen Unterschiede.
Wenn man jetzt nochmal auf euer Produkt kommt und auf die Marketingseite, wir haben von vielen Gästen hier im Podcast auch schon gehört und ist ja auch was wir jetzt so in unserer Tagesarbeit bei Fontro erleben, dass gerade so die Peak-Events, jetzt hatten wir gerade wieder den zweiten Prime Day, bald ist Black Friday, Cyber Monday, dass das gerade für Produkte wie eure, die höherpreisig sind und die erklärungsbedürftig sind, sehr gut funktioniert für so New-to-Brand-Customers, die das erste Mal ein Produkt kaufen. Nehmt ihr das ähnlich wahr?
Kann ich bestätigen. Man muss bedenken, jetzt wir haben kürzlich eben drei verschiedene Smart Locks gelauncht. Die liegen in der Price Range von 150 zu 350 Euro. Also das heißt, es ist verhältnismäßig hoch. Und natürlich ist ein Deal eine Möglichkeit, um den Absatzzyklus zu sensibilisieren und zu beschleunigen. Gerade bei der Preissensitivität, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass gewisse Kunden eher das Produkt kaufen. Zeitgleich ist natürlich jetzt, Nuki Smart Lock ist wahrscheinlich für Impulskäufer, die Wahrscheinlichkeit ist verhältnismäßig gering wieder für andere Produkte. Von dem her ist das auf alle Fälle ein Tool, das wir verwenden. Wenn es allgemein geht um Deals, da sind wir auch selber noch auf der Findungsphase. Grundsätzlich würde ich uns bezeichnen als eher zurückhaltend. Natürlich verwenden wir die Big Deal Events wie Prime Day, Prime Day Fall und auch Black Friday. Im Grunde geht es aber dann natürlich auch darum, wo entwickelt sich dann eigentlich danach die Runrate?
Und genau, wenn man sich diese Runrate anguckt, oder wenn man darüber nachdenkt, ihr gewinnt dann Kunden erstmalig für die Marke über Deals. Aber ihr habt jetzt ja kein klassisches Verbrauchsgut. Also es gibt dann irgendwann die Nuki Generation 2 und Generation 3, aber man tauscht dann so ein Gerät ja jetzt nicht alle 12 Monate aus, würde ich vermuten. Habt ihr so eine Betrachtung von Customer Lifetime Value? Und bei einem Produkt wie eurem, wie entwickelt der sich?
Ist natürlich ein wesentliche KPI bei uns und wir versuchen natürlich einerseits über Repurchasing bzw. Upselling ist für uns essentiell. Wir haben deshalb eigentlich über die Jahre hinweg unser Accessory-Portfolio stetig erweitert und ist sozusagen immer ein sehr wichtiges Element.
Ja. Ja, ich nehme euch relativ aggressiv, also im positiven Sinne aggressiv, beim Thema CRM und E-Mail-Marketing wahr. Da kriege ich zumindest sehr viel von euch und habe mich immer gefragt, wie gut das funktioniert, weil es eben, ich immer so denken würde, wenn ich mein Nuki-Setup jetzt einmal habe, so häufig, wie ich E-Mails bekomme, kann ich eigentlich gar nichts nachkaufen.
Im Grunde ist, wie damals auch bei der Kickstarter-Kampagne, für uns ist ein wesentliches Element, auch im Marketing, ist Word of Mouth. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass jeder Smartlock-Besitzer 2 bis 3 neue Kunden bringt. Das heißt, man muss ja bedenken, das Smartlock wird ja auf der Innenseite der Haupteingangstür installiert und wenn der Kunde zufrieden ist, erhöht es natürlich enorm die Wahrscheinlichkeit, dass er das Produkt seinen Freunden, Kollegen, Bekannten weiterempfiehlt. Und so ist ein bisschen auch die Idee dahinter.
Okay. Du hast schon gesagt, ihr habt eben auch einen Business-Zweig, weil eben auch vielleicht Unternehmen oder Hausverwaltungen ja euer Produkt grundsätzlich interessant finden können. Ist Amazon Business bei euch ein Thema, das ihr aktiv verfolgt?
Wird aktuell noch nicht verfolgt. Ist etwas, was wir uns genauer anschauen. Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, wir sind da klare E-Commerce-Brand. Dort machen wir auch den Großteil des Umsatzes. Nichtsdestotrotz gibt es andere Segmente, wo wir uns einfach schrittweise auch positionieren und ausbreiten möchten.
Was ich im Vorfeld bei der Recherche mitbekommen habe, ist, dass das Thema USA-Expansion eins ist, das euch seit einiger Zeit schon begleitet. Wir sprechen ja auch in diesem Podcast immer wieder darüber. Wir haben jetzt auch gerade Gäste gehabt, die gesagt haben, wir waren eigentlich schon stark, klar. Dann kam ein amerikanischer Präsident und hat Zölle ausgerufen und dann haben wir es erstmal wieder sein lassen. Wie ist das bei euch? Und als Nebenfrage, kommen eure Produkte eigentlich, auch wenn ihr eine österreichische Firma seid, aus Asien und werden da produziert oder direkt aus Österreich?
Ich starte mit dem zweiten Punkt. Also wir wollen uns klar als Value Leader positionieren. Das heißt, hoher Qualitätsanspruch, Made in Europe, was auch sehr selten ist, also österreichisches Startup und Made in Europe, also sämtliche Smartlock-Produkte werden in Europa auch produziert. Zeitgleich ist natürlich höchster Sicherheitsstandard, höchstes Design, Brand natürlich, das ist dort, wo wir uns positionieren wollen. Dann zu dem ersten Punkt, USA. Wir haben uns fast 2 Jahre lang akribisch vorbereitet, haben dann heuer endgültig den offiziellen Marktstart in den USA gefeiert. Der war äußerst erfolgreich, muss man sagen, eigentlich auch über unseren Erwartungen. Sind dann gewissermaßen gebremst worden aus den bekannten Themen Zollproblematik beziehungsweise leider Out-of-Stock-Situationen. Aber nichtsdestotrotz hält uns jetzt nicht ab von unserem Weg. Was man halt grundsätzlich sagen muss, jetzt aus der Nuki-Perspektive, der amerikanische Markt ist halt, bietet enorme Skaleneffekte. Was die Upside ist, die Downside ist natürlich, der Smart-Home-Markt in den USA ist um einiges reifer. Da reden wir von 3 bis 4 Jahren. Was bedeutet, es gibt weit mehr Mitbewerb, es gibt einen höheren Druck aufs Pricing, es gibt einen höheren Druck auf Advertising-Seite. Man muss da sich als Unternehmen die richtige Balance finden, wo wir natürlich auch laufend noch am Experimentieren sind, weil was auch Fakt ist, in Europa sind wir Marktführer. Das heißt, wir können auch mit breiter Brust auftreten. In den USA müssen wir den Markt erst erschließen. Und das heißt, es ist eigentlich, was wir jetzt in den USA machen, haben wir vor gut 10 Jahren in Europa gemacht und versuchen so über Seed and Grow, wie wir das intern nennen, versuchen unsere Pflänzchen zu verteilen und schön zu wachsen.
Und der US-Start war ein Amazon-only oder Amazon-first?
Amazon-only, ist es nach wie vor. Und wir launchen jetzt dann in ein paar Monaten auch unseren Webshop und ziehen eigentlich die gleiche Vertriebsstruktur auf, wie es eigentlich in Europa gängig ist. Genau.
Wie managt ihr denn so diese durchaus jetzt auch vorhandene Komplexität, ne, über unterschiedliche Produkte in vielen unterschiedlichen Märkten, viele unterschiedliche Vertriebskanäle? Du hast eben so im Nebensatz gesagt, ihr macht sehr viel in-house. Managt ihr auch das gesamte Amazon- oder Marktplatzgeschäft bei euch intern?
Genau, das ist bei mir angedockt. Mein Team besteht aus insgesamt 17 Leuten. Wir haben das grundsätzlich strukturiert in Country-Regionen und da gibt es sozusagen pro Region einen Country-Manager oder ein Country-Team und so bearbeiten wir dann die Themen.
Und wenn man sich dann in so einer Logik so Advertising und Budgets anguckt, gebt ihr dann wirklich auch pro Land dedizierte Budgets oder agiert der sehr agil und sagt, wir geben es eigentlich immer in dem Land aus, wo wir gerade den höchsten ROAS haben, die geringsten CPCs, wie flexibel seid ihr da in eurer Aufstellung?
Im Endeffekt, wir müssen sehr flexibel sein, weil wir wollen natürlich den höchsten Return on Investment auch generieren. Und da kommt es natürlich laufend zu Adaptierungen. Das heißt, wir schauen uns das eigentlich laufend an, mindestens monatlich, und shiften dann Budgets von A zu B und umgekehrt.
Okay. Ihr deckt jetzt ja also in dieser, ich sag mal, Nische Smart Home Schlösser oder Zugangssysteme seid ihr in Europa der Marktführer, aber gleichzeitig ist das ja nur ein ganz kleiner Teil vom Smart-Home-Markt insgesamt. Und ich nehme das so wahr, dass es ja viele Anbieter gibt, die auch quasi so All-in-One-Lösungen versuchen zu versprechen und sagen, von uns kriegst du die Smart-Speaker, die Bewegungsmelder, den Rauchmelder, und was man sich sonst noch so alles vorstellen kann, die Überwachungskamera für drinnen und draußen. Ich kenne da jetzt noch keinen, der auch Türschlösser mit anbietet. Aber denkt ihr drüber nach oder gibt es da vielleicht auch Gespräche mit den anderen Anbietern, ob sie dann Amazon Ring heißen, ob es die Google-Produkte sind oder von ganz anderen Herstellern, Teil von solchen Produktlinien zu werden?
Also wir sind natürlich ein verhältnismäßig kleines Unternehmen mit 130 Mitarbeitern. Und wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wer wollen wir überhaupt sein? Und die klare Antwort ist, wir wollen Experten im Smart Lock-Bereich sein. Und der Unterschied ist halt, obwohl wir unter Anführungszeichen nur 130 Mitarbeiter haben, es gibt größere Mitbewerber, aber die haben ein weit größeres Produktportfolio. Und für uns ist das Smart Lock das Kernprodukt. Das heißt, wir haben dort die höchste Expertise. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Ja.
Aber mal, ich sag mal, in markenübergreifende Produktbundles oder andere Arten der Vertriebspartnerschaften zu gehen?
Ist auch ein Thema, haben wir in der Vergangenheit schon versucht. Es geht ja eigentlich dann immer um die Verbreitung von Smart Home. Also wir sind eng verbandelt mit sämtlichen bekannten Smart Home Brands in Europa und haben auch da, hier und da, du hast vorher beispielsweise Ring, das Tochterunternehmen von Amazon genannt, wo wir versucht haben, den gemeinsamen Use Case an potenzielle Kunden zu repräsentieren und auch schmackhaft zu machen. Ist jetzt natürlich nicht der absolute Absatzbringer, aber natürlich bringt einen Mehrwert, um eben dieses gesamte Segment weiterzutreiben.
Jetzt habt ihr 1 Milliarde Türöffnungen pro Jahr, fand ich eine geile KPI, und 1 Million aktive Nutzer in 10 Jahren alles aufgebaut. Wenn wir jetzt mal 5 oder 10 Jahre vorspulen, wo steht ihr denn dann als Unternehmen? Also was glaubst du, wie groß ist das Potenzial eigentlich noch? Wie weit kann die Nuki-Geschichte sich noch weiterentwickeln?
Ja, was ich normalerweise als Antwort gebe, für uns ist Deutschland mit Abstand der wichtigste Markt. Das war es immer und wird es auch weiterhin sein. Also das ist der Absatzmotor. Wenn man sich jetzt eigentlich die Marktpenetration in Deutschland anschaut, sind wir noch immer beim einstelligen Wert. Das zeigt eigentlich, dass wir, obwohl wir jetzt in den 10 Jahren schon sehr viel passiert ist und auch das Unternehmen skaliert haben, dass wir eigentlich erst am Anfang sind. Und das ist natürlich auch die Riesenwachstumschance in dem Segment. Und der Weg wird weitergehen. Also es ist jetzt erst der Anfang. Wir müssen weiter geografisch expandieren. Wir wollen ein globaler Player werden. Wir sind ja jetzt schon auch erfolgreich neben USA, auch in Israel beispielsweise. Das ist für uns ein sehr erfolgreicher Markt und wollen natürlich uns da auch verbreitern. Also die Skalierung geht voran.
Ich erinnere mich, als ich mit meiner heutigen Frau zusammengezogen bin und natürlich klar war, die Wohnung muss auch mit dem Nuki ausgestattet werden, habe ich durchaus ein bisschen Pushback bekommen. Und das Hauptargument war, das lässt sich doch bestimmt total einfach hacken und dann kann theoretisch jeder in die Wohnung rein. Das wirst du wahrscheinlich nicht das erste Mal hören. Du lachst schon so ein bisschen. Was sind denn so die typischen Widerstände, die ihr vielleicht auch kommunikativ immer wieder irgendwie hinter euch bringen müsst, um Leute von dem Produkt zu überzeugen? Oder was wäre auch deine Antwort gegenüber so einem Argument?
Das einfache Argument ist, dass das Produkt noch nie gehackt worden ist. Das deckt sich ja mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir wirklich einen höchsten Sicherheitsstandard anbieten. Die Daten von den Kunden, die unsere Kunden verwenden, die werden nur lokal gespeichert. Das heißt, es ist nichts in der Cloud. Das sind Unterschiede zu Mitbewerbern. Was wir sehen aktuell ist natürlich, dass der Großteil unserer Kunden sind primär männlich. Das heißt, es gibt stärker im Pushback von Frauen. Aber da versuchen wir natürlich auch über die Kommunikation uns zu verbreitern und neue Zielgruppen anzusprechen, weil genau um das geht. Hängt natürlich dann in weiterer Folge auch wieder ab von der Reife des Marktes. Das heißt, im deutschsprachigen Raum sind wir weiter, haben wir einen höheren Bekanntheitsgrad, als es jetzt in anderen Märkten ist. Von dem her muss man auch da die Unternehmenskommunikation entsprechend anpassen. Ja.
Wir sind heute ja auf einem Event von Amazon hier in Berlin. Du bist oder ihr seid tief drin im Amazon Game. Wenn es irgendetwas gäbe, was du dir von Amazon, vom Marketplace-Team wünschen dürftest. Heute sind sicherlich die richtigen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen hier in der Location. Was wäre denn so die eine Sache, wo du sagen würdest, das würde unser Leben noch mal einfacher machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Was ich über die Jahre, wo ich mich immer gefragt habe, warum bekommen wir das nicht hin, ist eigentlich die einheitliche Betrachtung aus Business und Advertising. Weil das sind bei Amazon natürlich immer zwei getrennte Paar Schuhe. und oft weiß nicht, was die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. Und wenn das eigentlich vereinheitlicht werden könnte, ich glaube, das würde den Unternehmen nochmal einen zusätzlichen Push geben.
Vielen Dank, Matthias. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin ein großer Fan von eurem Produkt. Ich finde, man darf auch wirklich Fan von der Geschichte sein, die ihr da erzählt, von der Firma, die ihr aufbaut, aus dem verhältnismäßig kleinen Graz so ein Hardware-Startup aufzubauen, ist für mich wirklich eine tolle unternehmerische Leistung und wir sind gespannt, wie es da weitergeht, werden das natürlich verfolgen. Noch mehr Infos zu Nuki und Matthias sowie zu allen anderen Podcast-Gästen gibt es wie immer unter amazon.de/podcast und ich sage danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank. Danke.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.